Guten Morgen. So wie in der Schule. Nee, Spaß. Kennt ihr den Roman Den Graf von Monte Cristo? Gut, ich muss vielleicht auch sagen, vielleicht eher die Verfilmung. Wer liest heute schon Romane? Also ich zumindest nicht. Oder nicht, wenn sie so dick sind. Aber kennt ihr diesen Roman oder dieser Film, Der Graf von Monte Cristo? Ist es bekannt? Ja, genau. Dann habt ihr bestimmt auch diesen Moment gesehen, wo Edmond Dantès, der spätere Graf von Monte Cristo, auf dieser einsamen Insel ist und er sucht nach diesem einen Schatz, für den er diesen Plan hatte, und er findet dort mehrere Truhen mit Juwelen und Gold und Edelsteine. Unfassbare Reichtum, der Graf Monte Cristo. So fängt es an, die Geschichte. Heute würde man vielleicht diesen Roman ganz anders beschreiben oder anders schreiben. Edmond Dantès ist auf eine Mülldeponie und findet eine Festplatte mit 8000 Bitcoins drauf. So wie dieser eine Brite, der seine Festplatte mit 8000 Bitcoins versehentlich in den Müll geworfen hat. Und er sucht jetzt auf der Mülldeponie danach, so wie ein Gollum, ich weiß es nicht. Er hat ihn immer noch nicht gefunden. Okay, man muss auch erwähnen, dass diese 8000 Bitcoins eine halbe Milliarde wert sind. Eine halbe Milliarde Dollar, also nicht halbe Million, halbe Milliarde. Da sucht er dann, denke ich, schon noch danach. Ein Schatz finden. Archäologen haben immer wieder Münzen gefunden, Schätze gefunden. Ich glaube, der größte Fund, das je gemacht wurde, waren 20.000 Silbermünzen, die in Moskau gefunden, hinter einer Mauer. Die waren hinter einer Mauer versteckt, in ein altes Gebäude, und da durch Bauarbeiten hat man sie zufällig gefunden. Aber klassische Funde aus der Antike, die Archäologen, die finden kleine so Tonkrüge mit ein paar Goldmünzen vielleicht drin oder irgendwelche Juwelen, weil es waren meistens Privatpersonen, die irgendetwas versteckt haben, vergessen haben, nicht mehr gefunden haben. Es war anders als heutzutage. Etwas so Kostbares in so etwas Zerbrechliches. Also ich wollte euch etwas neugierig machen auf dieser Predigt und ich hoffe, ich habe euch dadurch nicht eher abgelenkt, dass wir jetzt 30 Minuten darüber nachdenken, 8000 Bitcoins, was sind 100 Bitcoins wert, das würde mir auch langen, könnte ich davon leben, Mensch, ich muss mir doch ein Bentley als Winterauto kaufen und so weiter. Aber gut, wir sind zurück in der Realität. Und die Realität redet davon, dass wir einen Schatz bereits haben. Wir haben bereits einen Schatz. Und das ist eine Tatsache. Und dieser Schatz wollen wir uns heute mal anschauen. Und wir wollen es zusammen lesen aus 2. Korinther 4, die Verse 7 bis 10. 2. Korinther 4, die Verse 7 bis 10. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unser Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von aller Seite dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und doch sind wir nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unser irdisches Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Wir allerdings sind für diese kostbare Schätze, der uns anvertraut ist, nur wie ein zerbrechlicher Gefäß. Aber wie kommt Paulus zu dieser Aussage? Was war davor geschehen oder was hat er davor gesagt? Am Anfang von Kapitel 4 redet Paulus von diesem Dienst, das ihm anvertraut wurde, das Evangelium zu predigen, das Evangelium von Jesus Christus. Und er schreibt, dass er sich vorgenommen hat, bewusst vorgenommen hat, diesen Dienst transparent zu gestalten, sozusagen offen, alles soll sichtbar sein. Es soll nicht irgendwie was verheimlicht werden oder irgendwelche krumme Dinge zugehen, sondern es soll dieser Dienst für alle Menschen offen sein, transparent sein, ersichtlich sein, wie er lebt, was er sagt und nicht, dass man in irgendetwas nachsagen kann. Weiter schreibt er in Vers 6, derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unser Herz hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Also er sagt nicht nur oder indirekt, dass wir durch dieses Licht, das in unser Herz erscheint oder leuchtet, auch Lichter dieser Welt sein sollten, sondern dass wir erkennen in dieser Licht die Herrlichkeit Gottes. Aber warum habe ich gesagt, dass wir das Licht der Welt sein sollten und nicht sind? So wie Jesus uns gesagt hat, auch in der Bergpredigt, da wo er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Warum habe ich absichtlich gesagt, sollten? Ich habe das deswegen so gesagt, weil ich ab und zu in den sozialen Medien, du siehst sehr viele Beiträge von Christen und ich habe den Eindruck, dass sie ein anderer Christus nachjagen. Ein anderer Christus. Einer, der vielleicht christliche Begriffe verwendet, aber seine Taten sind weit von Christus entfernt. Und wir wissen, an ihrer Werke sollt ihr sie erkennen und nicht das, was sie sagen. Und wir Christen sind wie ein Spiegel. Und wir wenden uns einer Lichtquelle zu. Und dieser Licht reflektieren wir dann auch in die Welt hinaus. Ist es die Sonne, so wird man dieser Licht auch in kilometerweiter Entfernung sehr gut sehen. Denn es ist eine sehr helle Lichtquelle. Und ein Spiegel hat eine gute Reflexionskraft. Ist es ein Streichholz, wenn überhaupt? Dann nach ein paar wenigen Zentimeter hat es keine Leuchtkraft mehr für diese Welt. Und wir wollen uns der Sonne zuwenden. In Offenbarung 1, Vers 16 steht geschrieben über Jesus, dass sein Angesicht leuchtete, wie der Sonne scheint in seiner Macht, in seinem Glanz. Und mir war wichtig, dass wir zuerst uns klarstellen, wessen Licht wir in dieser Welt ausstrahlen wollen. Von jemand? Egal wie gut er sein möchte oder sein kann, oder von Jesus Christus. In Vers 7 haben wir was gelesen, etwas, was vielleicht uns nicht so klar oder klar einzuordnen ist. Auf der einen Seite steht dort, dass wir ein Gefäß sind für einen Schatz, für etwas, was sehr, sehr Wertvolles ist. Unbezahlbar, dieser Schatz. Und ja, das lesen wir sehr gerne. Das erfreut uns. Ja, man kann sagen, es ist irgendwo eine Ehre für uns. Dass gerade wir ausgewählt, auserwählt wurden, nicht weil wir so toll sind, nicht weil wir so gut sind oder sonst was, irgendwelche Verdienste dafür hätten, nee. Aber es hat Gott so entschieden. Es hat ihm so gefallen, so zu handeln. Auf der anderen Seite lesen wir auch, dass wir zerbrechlich sind. Und da hätte man sich vielleicht gewünscht, dass es dort etwas anderes stehen würde. Zumindest nicht zerbrechlich. Zumindest das nicht. Denn zerbrechlich klingt für mich zu sensibel. Es klingt zu nah dran, zerbrochen zu sein, dass du schon vor Scherbenhaufen stehst. Man würde sich vielleicht besser fühlen, wenn dort stehen würde, dass in dem Moment, wo Gott dieser Schatz in uns hineingelegt hat, dass wir stark werden, dass wir robust werden, stabil, wie man heute sagt. Das würde uns viel, viel mehr gefallen, dass wir das lesen würden. Aber Gottes Wort sagt, trotz dieser Schatz, zerbrechlich. Und da müssen wir es auch so akzeptieren, es ist so. Und wir wollen uns einen Teil von diesem Schatz anschauen. Wir wollen einen Edelstein herausnehmen und uns diesen Edelstein nochmal anschauen. Und es steht geschrieben in Matthäus 28, Vers 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich meine, wir alle kennen diesen Vers sehr gut. Man kann sich vielleicht jetzt fragen, warum hast du nicht einen anderen Edelstein rausgeholt, wo wir vielleicht nicht kennen? Warum redest du gerade über etwas, was wir schon wissen, was für uns schon klar ist? Ich rede deswegen, weil es nicht darum geht, ob wir es kennen, sondern dass wir uns immer wieder erneut bewusst machen, was es aussagt. Denn es redet von zwei Sachen, diese Aussage. Stell dir vor, jetzt in diesem Moment kriege ich einen Anruf aufs Handy. Und ich werde gefragt, also von jemandem, der weiter weg ist. Und ich werde gefragt, ob meine Frau bei mir ist. Und ich sage, ja, sie ist bei mir, keine 2 Meter, 3 Meter, aber sie ist bei mir. Aber sie könnte auch hinter der Technik sein. Und wenn derjenige mich anruft und sagt, ist deine Frau bei dir, sage ich, ja, sie ist bei mir, sie ist nicht in der Stadt oder verreist. Ich sehe sie, ich kann sie rufen, sie ist bei mir. Distanz hat sich geändert, die Entfernung hat sich geändert, aber ich kann immer noch sagen, sie ist bei mir. Ich sage das deswegen, weil es gibt keine Definition, die aussagt, hey, nur wenn du sie an der Hand halten kannst, dann kannst du davon sagen oder davon reden oder behaupten, deine Frau ist bei dir. Es gibt diese Definition nicht. Je nachdem, wie ich das auffasse, je nachdem, wie ich das verstehe, kann ich sagen, ja, sie ist bei mir oder nicht. Und wir übernehmen das auch in unser Glaubensleben. Je nachdem, wo wir stehen, je nachdem, wie wir uns fühlen, was in unserem Leben gerade passiert, reden wir manchmal davon, ich fühle Jesus so nah. Ich bin Jesus so nah. Oder oh, ich fühle, Jesus ist mir nicht so nah wie vielleicht noch eine Woche. Da ist irgendwie eine Distanz entstanden. Wir fragen manchmal, wo ist Jesus? Und wenn da noch dieses Schweigen kommt, dieses Schweigen Gottes, dann werden wir langsam unruhig. Was jetzt? Wie geht es weiter? Ich sprach mit einem jungen Mann, nicht hier aus dieser Ecke, und er sagte mir, ich bete, aber ich habe den Eindruck, dass Gott mich nicht hört. Kennen wir das auch? So einen Moment, hatten wir das auch? Also ich kann sagen, ja, hatte ich, auf jeden Fall. Und da ist man schnell dabei, besonders wenn man noch jung im Glaube ist, wenn man neu den Weg mit Jesus geht, dass man alles in Frage stellt. Bin ich errettet? Wurde mir vergeben? Habe ich die Errettung jetzt? Wie sieht es da bei mir aus? Es entsteht der Eindruck, ja, Jesus ist bei mir. Wir wissen das, weil wir diesen Bibelvers kennen. Aber jetzt in meiner Lebenssituation ist er ein bisschen weiter weg von mir. Deswegen die Frage, wenn Jesus sagt, ich bin bei euch, was hat er damit gemeint? Nun, das finden wir sehr schnell heraus. Zum Beispiel in 1. Korinther 1, Vers 2, dort steht geschrieben unter anderem, an die Geheiligte in Christus Jesus. Diese Aussage in Christus finden wir je nach Übersetzung an die 160 Mal im Neuen Testament. In Christus bedeutet sozusagen, ich wohne in ihm. Ich bin von ihm umgeben. In ihm bin ich zu Hause. In ihm habe ich Geborgenheit. In ihm habe ich Ruhe. In ihm habe ich Friede und viele, viele andere Dinge. In ihm. Nein, Jesus ist nicht mal näher oder weiter weg. Er ist um mich herum. Da ändert sich gar nichts, überhaupt nichts. Und wenn du vielleicht dich fragst, ja, wie könnte ich mir das vorstellen jetzt, ich in Jesus, in Christus, dann denk an die Arche Noah. Noah in der Arche. Sicherheit. Aber Jesus sagt ja auch, wer in mir bleibt und ich in ihn. Also es gibt noch einen zweiten Teil, Jesus in mir. Wenn Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage, dann redet er auch davon, dass er in mir auch wohnt. Während der Vorbereitung kam mir die Frage auf, wenn Jesus davon redet, wer in mir bleibt und ich in ihn, ist das nur eine Ausdrucksweise für eine enge Verbindung, für eine Art Verschmelzung? Wenn dich jetzt jemand fragen würde, der die Bibel nicht kennt oder noch nie gelesen hat, und er kommt an dieser Stelle und dich fragt, was würdest du ihm dann erklären? Was würdest du ihm dann sagen? Was wäre deine Auslegung? Ich würde nicht nur sagen, dass es eine Verschmelzung, eine Verbindung ist. Das nicht. Und da kann jeder seine Meinung haben, beziehungsweise sein Verständnis vom Schrift. Aber meine persönliche ist folgende. Wenn die Bibel von in Christus redet, dann sehr oft in Verbindung mit meinem Heil, mit meiner Errettung, wie Gott mich jetzt sieht. Er redet von meiner neuen Stellung, die ich habe. Wir lesen, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, eine neue Wesen. Oder so gibt es kein Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Kein Gericht, zum Leben hindurchgedrungen. Oder wie wir gelesen haben, geheiligt in Christus, Geheiligte in Christus. Wir sind abgesondert in ihm. Es redet davon, dass sich mein Platz, meine Stellung sich geändert hat. Vorhin war ich hier, aber jetzt habe ich ein neues Zuhause in Jesus. Der Teufel hat keine Macht mehr über mich. Der Tod hat keine Macht mehr über mich. Die Hölle hat keine Macht mehr über mich. Denn sie hatten nie Macht über Christus, aber er über sie. Davor war ich nicht in Christus, aber jetzt bin ich in Christus. Und deswegen haben sie keine Macht mehr über mich. Was denkt ihr, kann man diese Aussage in Christus noch überbieten? Kann man das? Das kann man. In Kolosser 3, Vers 3, da steht geschrieben, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Oh, also ich möchte jetzt einen theologischen Begriff dafür verwenden. Wow. Wow. Also ich kann es euch nicht so erklären. Ich könnte hier Begriffe und sonst was um mich werfen, aber was das bedeutet, das ist der Hammer, Leute. Das ist echt der Hammer. Absolute Geborgenheit. Absolute Geborgenheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Je mehr ich mich damit befasse, je mehr ich mir Gedanken darüber mache, was das bedeutet auch für mich, desto mehr staune ich darüber. Das erfüllt mich mit Dankbarkeit. Aber das erfüllt mich auch mit Ehrfurcht vor unserem Herrn. Dass er das an mir tut, an uns tut. Zerbrechliche Gefäße. Das ist so, als wenn man in Urlaub fliegen möchte und draußen regnet es, alles grau, vielleicht noch schlimmer als heute und überall Unruhe, Bewegung, was auch immer. Und du steigst in den Flugzeug und der Flugzeug hebt ab. Und es kommt dieser schöne Moment, ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, wenn ihr die Wolkendecke durchbricht. Und dann plötzlich, boah, scheint die Sonne. Diese graue Wolken sind hell erleuchtet, alles hell. Und es ist die gleiche Welt, aber eine komplett andere Realität. Und ich liebe diesen Moment. Und ich sage mir, ja, genau so ist es. Genau so ist es. Da oben ist bereits mein Platz. Da oben ist bereits mein Platz. Jetzt schon. Und da ist auch meine Zukunft. Und darauf freue ich mich. Da oben. Aber da gibt es noch die Aussage, Christus in mir. Wir haben gehört, wer in mir bleibt und ich in ihn. In Kolosser 1, Vers 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich höre immer wieder Menschen, die sagen, Gott wohnt in jedem Mensch. Nee, kann ich nicht zustimmen. Kann ich überhaupt nicht zustimmen. Laut Johannes 1, Vers 12, da wohnt Jesus nur in den Menschen, die ihn aufgenommen haben. Denen gab er die Kraft und die Macht, Gottes Kindern zu sein, zu werden. Jesus in mir bedeutet, ich zerbrechliche Gefäß habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe irgendwann mal gesagt, Herr, komm du in mein Leben, fühle du mich aus. Diese Leere in mir, fühle du sie aus. Ein Schatz in zerbrechliche Gefäße. Und ich komme aus dieser Vers zurück, Matthäus 28, 20. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und wenn ich dann lese, Christus in mir, dann hat es etwas mit meinem Leben hier zu tun, mit meinem Alltag, Tag für Tag. Mit all das, womit ich mich beschäftige. Und dass er mir Kraft gibt, Führung gibt, Trost gibt und vieles, vieles mehr. Wir sagen, wir haben mit so vielen Dingen zu kämpfen. Ja, das ist eine Realität. Von alle Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Oft wissen wir nicht mehr weiter. Wir werden zu Boden geworfen, lesen wir. Das ist Tatsache. Wer von euch hat das noch nicht erlebt? Da wäre ich jetzt sehr, sehr gespannt. Vielleicht die Allerkleinsten unter uns, aber auch sie werden sowas erleben. Und auch hier könnten wir sagen, weil wir diesen Bibelvers kennen, Jesus ist bei mir. Aber in dem Moment, jetzt, in meiner Situation, in meine Probleme, meine Sorgen, da ist er vielleicht doch nicht so nah, weil ich fühle es nicht. Vielleicht ist er doch etwas weiter weg. Aber er ist dir ganz nahe. Er ist hier drin. Er wohnt in dir. Wie näher könnte er noch kommen? Näher geht es nicht. Und das ist genauso eine Realität. Dass trotz aller Schwierigkeiten, die auf uns eindringen, wir doch nicht erdrückt werden. Auch wenn wir nicht mehr weiter wissen, dass wir nicht verzweifeln. Auch wenn wir zu Boden geworfen werden, kommen wir doch nicht um. Das ist genauso eine Realität. Denn es soll deutlich werden, dass diese alle überragende Kraft, die in unser Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Es ist nicht deine Kraft. Es ist nicht meine Kraft. Es ist seine Kraft. Und das soll zu Vorschein kommen. Und wir haben ein großes Vorrecht. Wir dürfen diese Kraft immer und immer wieder sehen und erleben in unser Leben. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, das bezieht sich nicht für mich persönlich, bezieht sich nicht auf jeden Warmal, werden wir diese Herrlichkeit Gottes sehen. Nein, ihr Lieben, diese Herrlichkeit können wir heute erleben, in unser Leben, obwohl so viel Druck da ist. Wir können es sehen. Lass uns öfter dafür beten, Herr, öffne uns die Augen und das Herz, dass wir deine Herrlichkeit sehen. Kennt ihr diese Tiefseefische? Sie leben in einer Tiefe von mehr als 8000 Meter. 8000 Meter. Der Druck da unten ist so immens. Auf einer Fläche von 2-Euro-Münzen, so groß wie eine 2-Euro-Münze, drücken 800 Kilo. Das ist wie eine Stanzmaschine oder eine kleinere Stanzmaschine. Ich weiß nicht, wie groß die Fische sind, aber ich kann mir vorstellen, da passen einige 2-Euro-Münzen auf so einen Fisch. Und sie fühlen sich da unten irgendwie pudelwohl. Sie leben dort. Sie denken gar nicht daran, diese Tiefe zu verlassen, dass sie sagen, oh, oben ist weiter, oben, weit oben ist schön. Sie leben dort. Wisst ihr, warum das so ist? Warum sie dieser enorme Druck, das auf sie lastet, nicht merken? Weil sie sind so erschaffen, dass ihr Innere dieser Druck ausgleicht. Bei uns ist es Jesus Christus. Er ist in uns und er gleicht dieser Druck aus. So wie wir vorhin gesehen haben, der Druck ist verteilt. Zwar einzelne ist zerbrechlich, kann man zusammendrücken, aber diese Platte verteilt den Druck, es übernimmt den Druck. Und so ist Jesus Christus in uns. Und das erfüllt mich, wie gesagt, mit Freude. Es gibt mir Kraft, es gibt mir Zuversicht. Egal, was auf mich zukommt, egal, was in der Welt passiert, wir sind nicht alleine. Und auf dieser Jesus möchte ich schauen. Von dieser Jesus möchte ich reden. An ihm möchte ich mein Herz anhängen. An ihm und nur an ihm und sonst nichts. Weil nur er kann mir helfen. Er, der König, ist da. Und er geht mit mir. Amen.